Der Punkt beim letzten Mal war so, dass wir mit den Themen der Vorlesung angefangen haben und ein Aspekt, auf dem wir jetzt noch ein paar Worte verlieren werden, ist das Laufzeitmodell. Und das Laufzeitmodell, da setzen wir uns auseinander, dass wir sozusagen einen indirekten Zugang zur Rechnerhardware erreichen wollen. Und das erreichen wir dadurch, dass wir eine virtuelle Maschine haben. Mit der virtuellen Maschine, was versucht man da als Ergebnis zu erreichen? Nämlich einmal kann man sagen, Fehlervermeidung. Und zwar ist es ja so, wenn Sie tief an der untersten Ebene der Hardware arbeiten und beispielsweise Sie würden jetzt auf der Assembler-Ebene Sachen programmieren, haben Sie natürlich das Problem, dass Sie unter Umständen sehr viel mehr Fehler produzieren, als wenn Sie auf einer höheren, abstrakten Ebene arbeiten. Und genau ist dasselbe in dem Sinne, dass Sie hier mit Geräten I.O. arbeiten, aber nicht derzeit jeweils mit dem speziellen Gerät von einem bestimmten Hersteller. Das Zweite, was man versucht zu erreichen, ist also hier die Reduktion der Komplexität. Also hier Reduktion der Komplexität. Und da geht es halt darum, dass Sie mit generischen Geräten arbeiten, beispielsweise sei es der Arbeitsspeicher, sei es aber auch ein Ausgabegeräte und nicht derzeit spezielle Geräte beziehungsweise spezielle Speicher von einem bestimmten Hersteller. Sie machen dann nimmer die Unterscheidung, ob es den DDRAM ist oder ob es irgendein anderer RAM ist. Und auf die Weise reduzieren Sie natürlich auch etwas die Komplexität. Die Frage mit den Abstraktionen ist nun, dass diese würden Sie also hier diesem Laufzeitmodell zuordnen. Und was sind denn so Dienste? Systembedienung, die Prozessmanagement, Prozessinteraktion, Datenhaltung, Gerätemanagement. Und da kann man sich natürlich so fragen, auch beispielsweise, welche Dienste gehören zum Laufzeitmodell? Also hier spielt es eine Rolle, welche Dienste gehören zu dem Ganzen hier dazu? Also hier, welche Dienste? Dann aber natürlich auch, wie ist der Zusammenhang der Dienste? Also hier, Zusammenhang der Dienste. Ups. Ich kann leider nicht löschen hier. Dann ein weiterer Punkt ist, welche Dienstmenge ist unverzichtbar? Das heißt, welche brauche ich unbedingt und welche ist möglicherweise optional? Und das werden wir später mal bei Linux sehen, dass da die Möglichkeit gibt, des dynamischen Zuladens von Diensten, je nachdem, welche Art von Anwendungen Sie haben. Das heißt also, Sie fangen nicht mit dem gesamten Set an, sondern Sie schauen sich also hier nur die benötigten Dienste, die Sie am Anfang laden. Und die letzte Frage wäre dann so, wie würde man diese Dienste überhaupt realisieren? Auf welcher Ebene realisieren Sie das? Beispielsweise auf der untersten Ebene oder können Sie die ganzen als Systemprozesse realisieren? Dann hat man hier so die entsprechenden Unterscheidungen mit den elementaren Abstraktionen. Und eine wichtige Abstraktion, das wäre also unser Prozess. Das ist so eine wichtige Abstraktion neben dem Adressraum oder neben dem Speicher, wie man das hier hat. Und ein Adress und Prozess, wie kann man den beispielsweise charakterisieren? Natürlich einerseits durch seinen Adressraum, den er benötigt, also hier den Adressraum. Dann habe ich natürlich als zweites H diese Handlungsvorschrift. Das heißt also hier die Handlungs- und das wäre ja im Grunde genommen unser Programmcode. Und das Letzte, das wäre also hier das T, und zwar, das ist unser Aktivitätsträger. Und der Aktivitätsträger, das ist typischerweise ein oder mehrere Threads, die einem Prozess zugeordnet sind. Und das ist sozusagen die Art und Weise, wie man also hier so einen Prozess charakterisieren kann. Und wenn Sie einen Thread anschauen, wenn Sie mehrere Threads haben, die zum selben Prozess gehören, dann arbeiten die im selben Adressraum. Wenn Sie Threads haben, die zu unterschiedlichen Prozessen gehören, dann arbeiten die in unterschiedlichen Adressräumen. Das heißt also in unserem Fall, wenn ich hier bei einem Prozess bin mit meinen Threads, kann ich sehr leicht die entsprechenden Daten oder Informationen austauschen, weil ich im selben Adressraum bin. Wenn es in unterschiedlichen Adressräumen sind, dann ist es das Ziel des Betriebssystems, dass es die Adressräume isoliert. Und damit versucht man, dass also beispielsweise Prozesse sich nicht gegenseitig negativ beeinflussen und unter Umständen zum Absturz bringen. Die Adressräume sind hier eine Abstraktion von dem physischen Speicher. Und was ich hier bekomme, ist ein virtueller Speicher. Also hier. Und eine Möglichkeit, so einen virtuellen Speicher zu realisieren, ist die Seitenadressierung. Und die Seitenadressierung, das ist dann etwas, wo man sagen kann, das ist unabhängig vom physischen Speicher, das ist unabhängig davon, welche Art von Speicherhersteller Sie verwenden, das ist aber auch unabhängig davon, wie viel Hauptspeicher Sie physisch überhaupt zur Verfügung haben. Das merken Sie zwar unter Umständen je nach Laufzeit von Ihren Prozessen, ob Sie schnell laufen oder langsam laufen. Wenn Sie wenig Speicher haben, kann es sein, dass relativ viel zwischen Platte und Hauptspeicher an Daten transportiert werden müssen, raus und rein. Dagegen, wenn Sie mehr Hauptspeicher haben, dann können natürlich mehrere Prozesse parallel gleichzeitig im Hauptspeicher verfügbar sein. Aber ansonsten spielt keine Rolle für den virtuellen Speicher. Wir werden später noch sehen, die Größe des virtuellen Speichers hängt im Endeffekt von der Größe Ihres Adressbusses ab und nicht jetzt von dem physischen Speicher. Und Threads haben wir schon gesagt, die Abstraktion des Prozessors, der im Grunde genommen unser Aktivitätsträger ist. Das heißt also, der meinen Programmcode hier ausführt. Und das Letzte, was man also hier noch sieht, Prozessinteraktion. Und da gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie das stattfinden kann. Nämlich einerseits speicherbasiert. Das ist etwas, was Threads eines Prozesses machen können, weil sie ja auf den gemeinsamen Speicher zugreifen können und dadurch natürlich auch gemeinsame Speicherzellen haben, die Sie gemeinsam verwenden können. Wichtig ist hier natürlich die Synchronisation. Wer darf wann auf den Speicher zugreifen? Weil wenn Sie beispielsweise jetzt Multicore-Architekturen haben und Sie haben unter Umständen von einem Prozess gleichzeitig mehrere Threads laufen auf unterschiedlichen Cores, dann könnten die natürlich gleichzeitig auf den Speicher zugreifen. Und da ist natürlich die Frage, wenn Sie beispielsweise Schreibzugriffe haben, Lesezugriffe sind jetzt nicht so das Problem, aber wenn Sie Schreib- und Lese- oder zwei Schreibzugriffe haben, da müssen Sie natürlich die Zugriffe synchronisieren, wer darf wann, zu welchem Zeitpunkt was machen. Die andere Möglichkeit, das funktioniert hier hauptsächlich innerhalb eines Adressraums oder auch noch auf einem Rechner, wenn Sie beispielsweise vom Betriebssystem sozusagen Speicher bereitstellen, der in mehrere Adressräume integriert ist. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man sagen kann, ich habe einen Teil von meinem physischen Speicher, den kann ich in mehrere Adressräume reinmappen. Und damit habe ich dann die Möglichkeit, dass auch die Prozesse, denen die jeweiligen Adressräume gehören, auch damit Daten untereinander austauschen können. Was aber nicht mehr funktioniert, wenn sie über mehrere Rechner gehen, also Rechner, nicht Cores, sondern Rechner, dann würden sie das Ganze hier nachrichtenbasiert machen. Und das heißt, sie haben hier die Möglichkeit, über den Betriebssystemkern von einem Prozess an einen zweiten Prozess eine Nachricht zu schicken mit den Daten. Das macht man auch gerne bei Prozessen, die auf demselben Rechner laufen, weil dann hat man natürlich die Möglichkeit, wenn sich die Infrastruktur ändert und beispielsweise Sie haben Multiprozessoren, also nicht Multicore, sondern Multiprozessoren, die auf verschiedenen Rechnern laufen mit ihren eigenen physischen Speichern, dann können Sie natürlich einen Prozess von einem Rechner auf einen anderen verlagern. Und das können Sie natürlich nicht bei dem Speicherbasierten, weil nämlich dann brechen Sie die ganze Kommunikation, weil die funktioniert dann nicht mehr, weil Sie keinen gemeinsamen Speicher mehr haben. Und Sie müssten dann entsprechende Anpassungen durchführen. Im anderen Fall können Sie so ein Load Balancing machen. Die Last auf dem einen Rechner ist niedriger, auf den anderen ist sie relativ hoch. Dann machen Sie so einen Ausgleich, transferieren einen Prozess rüber auf einen anderen und trotzdem funktioniert noch die Kommunikation zwischen den betroffenen Prozessen. Das sind so Teile jetzt von unserem Laufzeitmodell, die dann natürlich auch immer wieder zu Grundlagen der Betriebssysteme dazugehören. Und wenn man jetzt so die Inhaltsübersicht einfach nochmal ganz kurz durchgeht, was uns hier interessiert. Einerseits der Übergang von einem sequentiellen System zu einem parallelen System. Weil jetzt können Sie natürlich hergehen, Sie können hier echt parallele Situationen haben durch Multicore oder Sie können sowas haben wie quasi parallel. Das heißt, ein Thread läuft ein Stück, wird unterbrochen, ein zweiter Thread fängt an, läuft ein Stück, wird unterbrochen und die ganzen laufen vielleicht alle nur so 100, 200, 300 Millisekunden. Dem Benutzer erscheint das Ganze, als ob hier mehrere Prozesse gleichzeitig laufen würden. Und dass hier jeder nur ein paar hundert Millisekunden rechnet, das merkt er gar nicht. Wichtig, was hier eine Rolle spielt, sind die Verhaltensbeschreibungen. Das können Sie mit Spuren oder mit den Petri-Netzen machen. Und wenn Sie hier parallele Systeme haben, dann brauchen Sie natürlich so Konzepte zur Synchronisation. Wer darf wann was? Ein typisches Beispiel ist, mehrere Prozesse möchten drucken. Und der Drucker ist so ein sequentielles Gerät. Das heißt, er druckt einen Job, dann den nächsten, dann den übernächsten. Das heißt, Sie müssen hier eine Synchronisation machen, wer wann drankommt, um die Daten auf den Drucker zu senden bzw. auszudrucken. Die anderen Punkte, die haben wir schon mal kurz angesprochen, Prozessverwaltung, aber hier Prozessorzuteilung. Das bedeutet, welcher Thread oder welcher Prozess darf rechnen. Arbeitsspeicherverwaltung habe ich erwähnt, da würden wir uns mit Seitenadressierung auseinandersetzen. Und Dateisysteme, da geht es auch darum, Sie können hier Abläufe effizient gestalten. Weil man könnte natürlich sagen, naja, wenn ich Dateizugriffe habe auf der Platte, dann gehe ich einfach her sozusagen nach First Come, First Served. Und würde das einfach so der Reihe nach abarbeiten, je nachdem, welche Prozesse hier Daten von der Platte haben wollen. Aber Sie kennen das auch, ähnlich wie beim früheren Schallplattenspieler, dass Sie so einen Lese- und Schreibkopf haben. Und wenn natürlich der eine innen lesen will, der andere ganz außen schreiben will, dann müsste ich ja diesen Kopf ziemlich hin und her bewegen. Und jetzt kann ich natürlich eine schöne Reihenfolge machen, dass unter Umständen dass mein Kopf, Lese- und Schreibkopf, nicht ständig hin und her bewegt wird, sondern dass ich unter Umständen eine relativ effiziente Reihenfolge finde, damit unter Umständen das Hin- und Herbewegen von dem Kopf, was relativ zeitintensiv ist, einfach minimiert wird. Das wäre auch ein Punkt, der uns da interessiert. Und die Kommunikation haben wir schon angesprochen. Sicherheit, da ist es so, Schutzmechanismen, das heißt also hier sozusagen die Autorisierung. Wer darf was wann machen? Dann gibt es hier die zwei Ansätze, Zugriffskontrolllisten oder Capability-Listen. Das sind im Grunde genommen zwei unterschiedliche Ansätze, die das Gleiche versuchen zu erreichen, aber auf ganz unterschiedliche Art. Und wir werden dann sehen, was so die Vorteile von dem einen, was die Nachteile sind, was die Vorteile vom anderen und was dessen Nachteile sind. Kryptographie, Authentifizierung, Punkt ist aber hier, das wird man nur relativ kurz machen, nachdem es ja auch eine Security-Vorlesung gibt. Die Programmiersprachen, das hat ja Herr Schulz ja schon angesprochen, wir würden zwar Java nehmen, aber es gibt hier ein paar Punkte, wo C ganz geeignet ist, und man muss auch dazu sagen, die meisten Betriebssysteme, die Sie finden, werden in C programmiert. Und das kommt einfach durch die Effizienz, und die Sprache entstand ja auch, um beispielsweise das erste Unix-System zu programmieren. Und entstanden ist das Ganze zwischen 69 und 73. Man sieht schon, diese Sprache hat sich sehr, sehr lange gehalten und hält sich immer noch. Und deshalb ist auch C und Unix eng miteinander verbunden. Es entstand als Teil von Unix. Es ist eine einfache und kleine Sprache. Und es ist weiterhin immer noch die Sprache für systemnahe Programmierung, hat aber jetzt ein paar interessante Aspekte, die sehr fehleranfällig sind. Das eine ist die Speicherbelegung und Speicherfreigabe. Da gibt es diese beiden Befehle, also hier malloc und free. Frage, wer hat in C schon programmiert? Das ist ja doch eine ganze Menge, aber für alle, die es noch nicht haben, die beiden Befehle, malloc und free, sind ganz wichtige Befehle im Zusammenhang mit C. Mit malloc belegen sie Speicher, mit free geben sie den Speicher wieder frei. Und da ist natürlich so der Punkt, es gibt keine Garbage Collection, also hier keine Garbage Collection, wie man das beispielsweise von Java her kennt. Und das bedeutet natürlich, Sie können Speicher belegen, aber in Ihrem Programm vergessen Sie, den Speicher wieder freizugeben. Und das ist dann typischerweise so der Effekt, den man beispielsweise auch hat, wenn Prozesse von, auch Anwendungsprozesse, über einen langen Zeitraum laufen, unter Umständen über Tage, Wochen. Die akkumulieren Speicher. Das heißt, der Bedarf wird immer größer. Und weil nämlich unter Umständen nicht jeder belegte Speicher freigegeben wird. Und das ist ein anderer Punkt, der auch sehr fehleranfällig ist, ist die Pointer-Arithmetik. Das heißt, was Sie machen können, addieren, also hier addieren einer ganzen Zahl zu einer Adresse. Also das können Sie so ohne weiteres, das können Sie in Java auch nicht, dass Sie da, Sie können eine Adresse hernehmen und können einfach eine Zahl dazu addieren, kriegen eine neue Adresse und versuchen dann drauf zuzugreifen. Wenn Sie jetzt hier mit dieser ganzen Zahl einen Fehler haben, und dann kann es natürlich passieren, dass Sie ganz woanders landen, als Sie ursprünglich beabsichtigt haben. Und Sie versuchen, und wenn das natürlich noch eine gültige Adresse ist, aber nicht die korrekte, dann können Sie unter Umständen hier Speicher verändern, der aber möglicherweise von einem anderen Thread verwendet wird, mit irgendwelchen validen Inhalten. Den haben Sie aber jetzt halt invalide gemacht, weil Sie was Falsches eingetragen haben. Und dann gibt es halt den normalen Core-Dump, weil einfach die Daten nicht mehr stimmen. Und das sind so die zwei Sachen, die speziell auch von C sind und wo man speziell aufpassen muss, wie man die beiden Sachen auch verwendet. Typischerweise ist auch so, in Java können Sie nicht direkt auf die Hardware-Geräte zugreifen, sondern was üblicherweise passiert, es gibt diese Java Libraries. Die Java Libraries bilden das Ganze ab auf C und C greift dann übers Betriebssystem auf die entsprechenden Geräte des Rechensystems dann zu. Das heißt also, auch Java nutzt genauso C, nur halt verborgen gegenüber dem Benutzer oder dem Programmierer. Vielleicht noch ein anderer Punkt zur Literaturübersicht, was man hier begleitend verwenden, ist, jetzt wundere mich bloß, wo mein Zeug ist, was man hier verwendet, sind die beiden Bücher von Tannenbaum und Silverschatz, müssten in der Bibliothek auch vorhanden sein. Von dem Buch von Silverschatz gibt es auch eine Version, die komplett Java nutzt. Also das eine ist C, zum Teil hat C++, aber es gibt auch eine Version, die entsprechend Java nutzt. Das andere, wenn man also hierher geht, die betreffen hier alles Betriebssysteme. Da gibt es unterschiedliche Bücher von Achilles, Baumgarten, Brause, Glatz, Nehmer. Und ich habe hier so die letzten Publikationsdaten heute hergenommen, in denen die Bücher verfügbar sind. Dann haben wir hier zwei, die betreffen verteilte Systeme. Und da geht es konkret über Prozesskommunikation, auch speziell über Rechnergrenzen hinweg. Dann haben wir hier die nächsten beiden, die sich mit Java beschäftigen. Und dann das letzte von der Claudia Eckert, die ganz konkret sich mit IT-Sicherheitskonzepten auseinandersetzt und das im Grunde genommen auch so die Grundlage ist für einige oder eine Reihe von ihren Vorlesungen, die sie hier in der Informatik heute anbietet. So viel dazu. Es konkret für die Klausur reicht effektiv das Skript plus die Sachen aus den Übungen aus. Das heißt, es ist nicht notwendig, dass Sie jetzt halt hier die entsprechenden Bücher vertiefen. Natürlich ist es so, wenn Sie bestimmte Sachen nachlesen wollen und die besser verstehen wollen, dann helfen Ihnen sicherlich die Bücher dann schon dazu. Aber es ist nicht so, dass hier aus diesen Büchern dann Sachen gefragt werden, die nicht in der Übung oder nicht in der Vorlesung behandelt wurden. Gut, so viel dazu. Dann wird man allgemein einsteigen. Und es gibt ja die Betriebssysteme oder der Begriff Betriebssysteme wurde ja auch als die Norm definiert. Und also hier Programme eines digitalen Rechensystems, die zusammen mit den Eigenschaften der Rechenanlage die Grundlage der möglichen Betriebsarten des digitalen Rechnungssystems bilden und insbesondere Ausführungen von Programmen steuern und überwachen. Das heißt, hier hat man einmal natürlich so die Beschreibung der Aufgabe, also hier Beschreibung der Aufgabe, die so ein Betriebssystem zu erfüllen hat und dann natürlich auch die Stellung in der Programmhierarchie. Also hier Stellung in Programmhierarchie. Und das ist also hier die Programme steuern und auch überwachen soll und dass es hier sozusagen auf den Eigenschaften der Rechenanlage, also des Rechners aufbaut. Wenn man hier jetzt hat das Betriebssystem so im Überblick anschaut, dann haben wir ja davon gesprochen, dass wir ja eine virtuelle Maschine haben. Das heißt, die Virtualisierung war ja ein wichtiger Punkt. Und durch diese Virtualisierung wird das Ganze sozusagen, das Betriebssystem wird die Schnittstelle zwischen dem Rechner, der physischen Hardware und dem Benutzer. Und es stellt also hier eine Schnittstelle zur Verfügung. Und die Frage, die sich natürlich auch immer stellt, wie sichtbar ist das Ganze für den Nutzer? Beispielsweise ist es oft so bei eingebetteten Systemen oder Chipkarten oder auch bei Smartphones. Da haben Sie natürlich ein kleines Betriebssystem drauf, aber jetzt, wenn Sie das iOS hernehmen, Sie sind dann konfrontiert damit, wenn Ihnen entweder über iTunes oder je nachdem, was Sie nutzen, die Information kommt, es gibt eine neue Version, bitte entsprechend aktualisieren oder Sie können aktualisieren. Ansonsten mit Ihren Apps haben Sie mit dem Betriebssystem an sich nichts zu tun, das sehen Sie gar nicht, sondern Sie haben so eine Einstellung, wie Sie mit Ihrem WLAN umgehen können, mit der Konnektivität, wie Sie für Ihre Klingeltöne, die Sie einstellen können. Das heißt also so, die Einstellungen vom Betriebssystem, mit dem haben Sie typischerweise als Nutzer nichts zu tun. Das merken Sie immer nur beim Update. Dagegen, wenn Sie jetzt mit Windows anfangen und arbeiten, dann merken Sie schon, der erste Kontakt, wenn es hochfährt, dann kommt schon hier die Information Starting Betriebssystem, also Windows, je nachdem 7, 8 oder 10. Und Sie sind entsprechend schon damit konfrontiert. Sie haben auch sehr viel mehr Möglichkeiten, die Sachen einzustellen, werden aber auch als Nutzer gezwungen, bestimmte Sachen einzustellen, weil er das nicht automatisch macht. Also hier kann man schon sagen, manchmal ist es mehr sichtbar, manchmal ist es weniger sichtbar vom Betriebssystem. Wenn Sie die Hauptaufgaben hier anschauen, dann kann man also hier sagen, die Virtualisierung oder man spricht auch von diesem Veredeln der Hardware. Die beiden Sachen Programmausführung, da spielt natürlich die Prozessverwaltung eine Rolle. Also hier die Prozessverwaltung. Aber es spielt natürlich auch eine Rolle die Benutzerverwaltung. Nämlich, wer darf welche Prozesse ausführen, wer hat die entsprechenden Rechte dazu. Hier, was auch dann eine Rolle spielt, ist sozusagen auch in dem Zusammenhang bei der Steuerung, nämlich die Zuteilung von Prozessen zu Arbeitsspeicher und zu Prozessor. Also hier Zuteilung, schreiben wir es hier her. Zuteilung von ASP und Prozessor. Also ASP steht für Arbeitsspeicher. Interprozesskommunikation haben wir schon gesagt, lokal verteilt. Das heißt also hier lokal versus verteilt. Die Verwaltung der Ressourcen. Da geht es natürlich darum, wer welchen Geräte bzw. Speicher nutzen darf. Und da gibt es natürlich so die Unterschiede, dass man sagt, habe ich genügend Ressourcen? Also habe ich von meinen Ressourcen genügend zur Verfügung, damit ich alle meine Prozesse befriedigen kann? Oder sind Ressourcen knapp? und ich muss mir eine Strategie überlegen, um möglichst optimal meine Ressourcen zu verwalten. Und bei der Ressourcenvergabe werden wir auch noch dazu kommen, dass nämlich negative Situationen auftreten können wie Verklemmungen. Das heißt, ich teile einen Teil der Ressourcen zu, ich teile einen anderen Teil zu, der Erste möchte noch mal was haben, kriegt es aber nicht und wartet. Der Zweite möchte auch was haben, kriegt es aber nicht und wartet. Und dann haben Sie die Situationen, dass zwei Prozesse gegenseitig aufeinander warten, dass der andere fertig wird. Keiner kann aber fertig werden, weil ihm die Ressourcen fehlen. Und wenn man die Phasen von einer Ressourcenverteilung sich anschaut, dann hat man ja so die Situation, ich habe die Anforderung, habe die Zuteilung, habe die Nutzung und dann die Freigabe. Also hier Anforderung spielt eine Rolle, dann die Zuteilung, dann hier die Nutzung und dann die Freigabe. Und die Freigabe, die kann entweder freiwillig erfolgen, nämlich wenn der Prozess fertig ist, gibt es wieder zurück, oder es kann ihm entzogen werden, dass das Betriebssystem beispielsweise hergeht und sagt, so, dir entziehe ich jetzt die Ressourcen, gib sie jemand anders und später teile ich sie dir wieder zu. Für manche Situationen funktioniert es, für manche funktioniert es nicht so. Werden wir später mal sehen, was hier an Möglichkeiten existieren. Die Ressourcenklassen, die können wir uns hier anschauen. Es gibt aktive und passive. Prozessoren wie die CPU sind natürlich hier aktive, und aber auch andere periphere Geräte, Tastatur, Drucker, Monitor, wobei hier Tastatur natürlich die ist, die von außen was in die Rechenanlage schickt. Dagegen hier der Drucker ist der, der was von Ihrem Rechensystem bekommt und dann rausdruckt. Das heißt also hier, ich habe hier die Unterscheidung, dass ich nur entweder von außen was bekomme oder nach außen was schicke. Und dann gibt es natürlich andere periphere Geräte, wie beispielsweise Festplatten, wo ich Input-Output habe, nämlich in beide Richtungen. Arbeitsspeicher ist typischerweise passiv, in dem Sinne, dass er von sich aus keine Berechnungen durchführt, sondern es ist so, es kommt ein Request von der CPU, die und die Daten mit der und der Adresse werden benötigt, dann werden diese Daten vom Arbeitsspeicher gesucht und dann bereitgestellt und an den Prozessor dann über den Bus geschickt. Aber es ist nicht so, dass typischerweise der Arbeitsspeicher von sich aus Daten an den Prozessor schickt, sondern immer auf Request. Die weiteren Punkte, die uns hier noch interessieren, sind Sachen wie beispielsweise das Anbieten von Schnittstellen. Und da ist ein wichtiger Punkt natürlich, geräteunabhängige Ein-Ausgabe-Schnittstellen. Und der Vorteil, den Sie haben, wenn Sie Programme mit diesen generischen Schnittstellen programmieren, dann können Sie natürlich diese Programme nehmen und von einem Rechensystem auf ein anderes übertragen, die möglicherweise untere Festplatten haben, ob die jetzt von Western Digital oder sonst welchen Herstellern sind. Wenn die generische Schnittstelle nutzen, dann haben Sie natürlich kein Problem bei dem Transfer von Ihren Prozessen bzw. Programmen. Und im anderen Fall, wenn Sie hier anwendungsspezifische Schnittstellen hätten, dann müssten Sie jeweils immer das Ganze entsprechend halt anpassen, was hier so die Wiederverwendbarkeit doch sehr stark einschränken würden. Sicherheitsmechanismen, wer darf was? Und bei Diensten ist natürlich einmal die Frage, wer ist er? der eine Anforderung schickt. Also hier die Frage, die man sich stellen kann, wer ist er? Und das ist natürlich auch ein Punkt, wenn Sie hier die Interprozesskommunikation haben. Und wenn Sie die Interprozesskommunikation haben über Rechnergrenzen hinweg, das kann natürlich auch ein Sie sein, aber in dem Sinne, das ist immer für beide Geschlechter. Und was darf er? Das heißt, was kann er? Darf er schreiben? Darf er lesen? Darf er verändern? Und so weiter. Das sind alles so Sachen, die hier eine Rolle spielen. Der nächste Punkt, den wir uns hier nochmal anschauen können, das sind so Arbeitsmodi vom Betriebssystem. Und die Arbeitsmodi, die legen im Grunde genommen auch fest, welche Art von Zugriff hat man aufs Betriebssystem, welche Art von Zugriff hat man auf die darunterliegende Hardware. Und da ist es so, dass ja ein Ziel vom Betriebssystem ist, die Hardware zu schützen. Und zwar zu schützen vor Programmierfehlern. Und die Zielrichtung ist, was man hier gemacht hat, und das hat man sehr früh gemacht bei den Betriebssystemen, dieses Privilegiensystem. Und mit den beiden Arbeitsmodi, nämlich Benutzermodus und Systemmodus. Und der Benutzermodus wird oft also bezeichnet User Mode. Ich kann natürlich meine Benutzerprogramme ausführen. Ich habe mit dem Programm keinen direkten Zugriff auf die Hardware. Das ist egal, ob das jetzt Festplatte ist, ob das DVD ist, ob das der Drucker ist und Scanner. Und ich habe keinen privilegierten Befehl. Das heißt also hier keine Modifikation, also hier Modifikation von systemrelevanten Daten. Die Daten können im Arbeitsspeicher sein oder sie können auch in Registern stecken. Und damit habe ich also keine Möglichkeit, diese zu verändern. Was wäre, nur ein kurzes Beispiel, was wäre ein systemrelevantes Datum in dem Sinne? In einem Register werden wir später kennenlernen mit der Arbeitsspeicherverwaltung. Es gibt ein Register, in dem drin steht, wie ich eine virtuelle Adresse auf eine physische Adresse im Arbeitsspeicher abbilde. Nämlich, wo entsprechend der Prozess im physischen Main Memory, das heißt im physischen Arbeitsspeicher, die Daten hat. Und das ist ein geschütztes, systemrelevantes Register. Weil, wenn Sie das natürlich jetzt als Benutzerprozess verändern könnten, dann könnten Sie natürlich die Schutzmechanismen komplett aushebeln. Sie könnten hergehen und können sagen, ich ändere das Register, schau mal nach, wo unter Umständen andere Prozesse gerade sind und mach diese Abbildung von einer virtuellen Adresse auf die physische Adresse, verändere das Register, komm in den Adressraum vom Prozess XY rein und kann dessen Daten rauslesen, was ja ganz interessant wäre, wenn Sie beispielsweise mit Hackercode und solche Sachen arbeiten würden, dann können Sie jederzeit überall x-beliebig rein. Deshalb kann hier kein Benutzerprozess das modifizieren. Das andere, was auch nicht verändert werden kann, ist Schreibzugriffe auf Systemcode. Also hier kein Schreibzugriff auf BS. Also hier BS-Code. Weil wenn sie natürlich BS-Code, Betriebssystemcode verändern können, dann können sie natürlich auch die Schutzmechanismen verändern, weil da, wo die Schutzmechanismen ausgeführt werden und überprüft werden, wenn ich da den Systemcode verändern könnte, dann kann ich natürlich das ganze System auch wieder aushebeln. Und deshalb ist hier so, dass also hier mit den privilegierten Befehlen, das sind alles so Sachen, die Ihnen untersagt sind aus einem Anwendungsprogramm. Und das können Sie hier dagegen im Kernel-Mode oder System-Mode. Und man sieht hier die Zusammenfassung nochmal. Und Kernel-Mode ist so, dass ich natürlich hier einen direkten Zugriff auf die Hardware habe. Ich kann auf die Festplatte zugreifen. Ich kann Festplattenbefehle hinschicken. Und auch zum Drucker. Hier ist es so, im Benutzermodus habe ich nur eine begrenzte Auswahl von Maschinenbefehlen, die halt dementsprechend, was ich hier angegeben habe. Hardwarezugriff nur übers Betriebssystem. Und das sieht man also hier, wenn ich das beispielsweise haben will, mein Benutzerprozess möchte auf die Hardware zugreifen. Dann gibt es sozusagen einen Systemaufruf. Ich gehe hier rein in das Betriebssystem. Das interagiert jetzt mit meiner Hardware, macht hier beispielsweise vom Drucker oder von Sensoren oder was auch immer. Wenn das erledigt ist, dann geht das Betriebssystem wieder zurück und der Prozess wird an der Stelle wieder fortgeführt, von wo der Aufruf hier stattgefunden hat. Das heißt also, hier für Zugriff auf Hardware, auf Geräte etc., das Ganze geht immer übers Betriebssystem und zwar im Systemmodus. Und deshalb also hier Vollzugriff auf Hardware, alle Ausführfahren, Maschinenbefehle und da zählt natürlich auch so ein Befehl wie Stopp. Zum Beispiel die Rechneranlage stoppen ist so, das können Sie zwar in Ihrem Anwendungsprogramm einbauen, aber es wird weiter an das Betriebssystem gegeben und da wird der Maschinenbefehl Stopp ausgeführt. Und zwar, weil die Zielrichtung ist, so einen koordinierten Stopp zu machen, dass also beispielsweise die Festplatte in einem konsistenten Zustand ist. Und klar, Sie können natürlich immer einen unkonsistenten Stopp machen, indem Sie einfach einen Stecker rausziehen. Die Frage, ob Ihr Betriebssystem danach noch geht, das ist die zweite Frage. Gut, und also hier exklusiver Zugriff auf Systemcode. Hier zum Teil keiner oder manchmal gibt es halt nur einen lesenden Zugriff, der Ihnen da möglich ist. Das waren also so die Arbeitsmodi. Und vielleicht auch noch, wenn man das Beispiel hernimmt, Rechnerboot. Wenn Sie so einen Rechner starten bei den Arbeitsmodi, dann sind Sie typischerweise am Anfang im Systemmodus. Und dann haben Sie hier dieses Laden des Betriebssystems und dann gehen Sie über in den Benutzermodus. Und dann geht es halt darum, das Starten von Anwendung, also hier Starten von Applikationen. Und dann gibt es das Wechseln immer wieder zwischen Systemmodus und Benutzermodus. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, Systemmodus hat nichts damit zu tun, was Sie beispielsweise unter Windows herkennen mit Administratorrechte oder Sysadmin. Es gibt ja diese Sysadmin-Rechte, und wo Sie dann beispielsweise bestimmte Sachen, neue Applikationen installieren können, wo Sie bestimmte Applikationen oder Nutzer einschränken können. Das ist nicht der Systemmodus. Der Systemmodus ist wirklich, wo Sie im Grunde genommen ins Betriebssystem, in den Kern reingehen, bestimmte Aufgaben zugreifen, weil auch wenn Sie Systemadministratorrechte haben, Sie können nicht direkt auf die Hardware typischerweise im Betriebssystem zugreifen, sondern es geht über das Betriebssystem. Es schaut ein bisschen anders aus, wenn Sie am Anfang booten und Sie gehen in der Boot-Sequenz mit rein. Da haben Sie natürlich Zugriff, dass Sie beispielsweise die Interrupt-Codes eingeben können und wo Sie implizit natürlich auch auf die Hardware Einfluss nehmen. Oder Sie können auch die Firmware verändern, aber das ist im Grunde genommen vor Ihrer Betriebssystemzeit, nämlich bevor Sie wirklich das Betriebssystem echt laden. Gut, struktureller Aufbau nochmal als Überblick. Das hier, der obere Teil von hier bis hier, läuft im Benutzermodus. Und der untere Teil hier, das ist im Systemmodus oder Kernel Mode. Und da ist es jetzt so, dass Sie natürlich hier die Benutzer haben. Sie haben hier Ihr User Interface. Sie haben hier ein Login, Zugangskontrolle, was natürlich beide Schichten drüber hinausgeht. Das heißt also, über beide Schichten sich erstreckt. Dann haben Sie hier die Systemmodus, wo also Speicherverwaltung, Prozessverwaltung, Scheduler ist der die CPU-Zuteilung macht. Dispatcher ist der wirklich dann Prozesse startet. Dann Unterbrechungssystem, ein Ausgabedateisystem. Und dann haben Sie natürlich hier auch Systemprozesse. Und da gibt's natürlich immer so ein Trade-off. Beispielsweise stecken Sie die gesamte Speicherverwaltung hier rein oder lagern Sie Teile davon aus als Systemprozesse. Beispielsweise, wer bekommt wie viel Arbeitsspeicher? Welchen Anteil bekommt er? Kann sein, dass ein Prozess mehr Arbeitsspeicher bekommt als ein anderer. Und diese Strategie, die packen Sie hier rein als Systemprozess. Und wichtig ist hier wirklich so die Frage, welche Dienste im BS-Kern drin verankert werden sollen. Und die Dienste im Betriebssystemkern, das sind die typischerweise im Systemmodus ablaufen. Die Dienste, die nicht im Betriebssystemkern sind, packt man in Systemprozesse rein und die konkurrieren jetzt gemeinsam mit den Benutzerprozessen um den Rechnerkern, das heißt um die CPU. Die können natürlich bevorzugt werden, dass beispielsweise bestimmte Systemprozesse eine höhere Priorität bekommen als wie typischerweise Benutzerprozesse. Und damit werden sie natürlich bevorteilt. Aber sie konkurrieren mit den Benutzerprozessen. Und wir werden uns hauptsächlich mit den Teilen beschäftigen und sozusagen auch nur mit den Schnittstellen und dann natürlich auch so mit Teilen, Strategien und Policies, die hier ausgelagert werden. Jetzt muss ich nur überlegen, wie lange das heute geht. Bis 15.15 Uhr, gell? Ja. Ein anderer Blickwinkel, der ist jetzt schon relativ alt, weil er von 1997 ist. Das hat die New York Times mal geschrieben. Ein Betriebssystem, das ist ja a piece of software. Und das also so die Maschine, das heißt ihren Rechner, also von ihrem Rechner zur Verfügung gestellt wird, um Dateien zu verändern, die Peripherie mit der zu interagieren und Programme zu starten. Es gibt natürlich auch so die andere Sichtweise, die damals mal in den 97 üblich war mit Windows, wo man also sagt, hier, okay, Gates, Bill Gates wird damit reich und verdient da sehr viel Geld damit. Dann kam so die Sichtweise mit Java, das bedeutet Sun, wobei das jetzt ja nicht mehr stimmt, weil in der Zwischenzeit ja Sun von Oracle aufgekauft worden ist. Und macOS war, das gab es ja damals auch schon, vor der iOS-Zeit mit den ganzen Apple, dass also hier die Situation ist, dass der Steve Jobs noch genügend Geld zum Leben hat. Das war aber, muss man dazu sagen, das war vor der Zeit, bevor es den iPod gab. Und das heißt also, wo am Anfang der 90er Jahre, wo Apple ja mehr oder weniger nahezu pleite war und wo es eine Frage war, ob es über kurz oder lang vom Markt verschwindet. Und dann erst so Mitte, Ende der 90er Jahre kam ja dann der Erfolg mit iPod und wo sozusagen dann den Turnaround gegeben hat, dass Apple wieder erfolgreich war. Ich glaube, die Macs, die waren natürlich immer, sagen wir so, fancy Rechner und mit der tollen Schnittstelle, waren aber, glaube ich, nicht notwendigerweise der unmittelbare Auslöser für den Erfolg, sondern der war im Grunde genommen eigentlich so in die Breite der iPod. Und dann haben die entsprechenden Rechner, ob das die iMacs, die ganzen anderen i-Rechner waren, dann mehr oder weniger auf den Erfolg aufgebaut. Und die iPhone und so weiter kamen ja sehr viel später. Und das andere war natürlich immer Linux als Pendant, was ja auch Anfang der 90er Jahre entstanden ist, dass man also hier gesagt hat, das Betriebssystem ist frei und jeder darf es installieren und nutzen und es gibt sehr viele, die daran partizipieren. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, das war 97. Spielt das Betriebssystem überhaupt nur eine Rolle? Was würden Sie sagen? Oder ist es einfach Commodity? Und es ist zwar wichtig, aber mei, so wichtig auch wieder nicht. Oder wer sind so die Marktbeherrscher? Weil das war ja so der Ausgangspunkt, dass die gesagt haben, hier Microsoft, das ist der Marktbeherrscher. Man könnte natürlich jetzt sagen, na ja, das Ganze ist ja eher so in die Richtung Google, nämlich wer hat die Information und hat jemand schon mal gesagt, na ja, Android, das ist das wichtige Betriebssystem. Es ist wichtig, aber das ist nicht so der die Grundlage, wo man sagt, na ja, das ist der Erfolg von Google, sondern eher, das ist zwar ein gutes Vehikel, um beispielsweise eine Breite zu erreichen, aber das ist nicht so das Vehikel, um eine Marktbeherrschung zu bekommen, sondern eher die Information. Oder man könnte natürlich sagen, na ja, wie schaut's mit Facebook aus? Das heißt, wer verwaltet die sozialen Beziehungen? Und das ist natürlich auch so mit ein Grund, wenn man sich die beiden jetzt anschaut, dass sich eigentlich an sich so die Marktbeherrschung doch weg vom Betriebssystem verschoben hat. Wir machen jetzt in der Vorlesung trotzdem noch Betriebssysteme, auch wenn vielleicht die Bedeutung etwas zurückgegangen ist, um Ihnen einfach mal so die wichtigsten Konzepte so mitzuteilen. Und die auch, egal ob Sie jetzt iOS hernehmen, ob Sie Linux hernehmen, ob Sie Windows hernehmen, die wichtigsten Konzepte sind da überall drin vertreten. Und die entstanden zum Teil in Forschungsprojekten und sind in der einen oder anderen Form in jedem Betriebssystem zu finden. Wo sie zum Teil nicht zu finden sind, sind in den eingebetteten Betriebssystemen. wie beispielsweise die Arbeitsspeicherverwaltung, weil die relativ komplex und aufwendig ist, sondern beispielsweise in Autos ist es so, dass man sagt, naja, da habe ich ja eine wohlbekannte Menge an Nutzern. Also Nutzer meine ich jetzt nicht die Personen, sondern andere Prozesse. Und die ist so, die sind vorher bekannt und denen kann ich vorher schon die ganzen Speicherbereiche zuteilen, wo sie dürfen. Und es kommen keine neuen dazu und damit brauche ich keine komplexe Speicherverwaltung. Gut, so viel dazu. Dann von der Systemprogrammierung, da gibt es auch wieder die so eine Art DIN-Definition, nämlich befasst sich also hier mit der Darstellung, Realisierung, den Eigenschaften, der Konstruktion derjenigen Algorithmen, die zur Bearbeitung und Ausführung von Benutzerprogrammen unter Qualitätsgesichtspunkten notwendig sind, das heißt also, die diese steuern und kontrollieren. Und ich habe das schon gesagt, ein wichtiger Aspekt ist diese generische Systemprogrammierschnittstelle, weil damit haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie Programme schreiben, dass Sie hier hergehen können. Sie schreiben Ihr Anwendungsprogramm in Java und die Erwartungshaltung ist natürlich, Sie gehen von einer Windows-spezifizierten Umgebung zu einer macOS-spezifizierten Umgebung und hoffen, dass das Ganze läuft. Und es ist immer noch der Punkt hoffen. Es gibt bestimmte Sachen, wenn Sie die Java Virtual Machine hernehmen, da gibt es natürlich so unterschiedliche Eigenheiten, wie beispielsweise Threads ausgewählt werden, wer wann rechnen darf. Und die typischerweise nutzen die darunterliegende Rechnerkernzuteilung, also CPU-Scheduling von den Betriebssystemen. Manche machen es virtuell über diese generische Systemprogrammierschnittstelle. Manche mappen also beispielsweise ihr Java-Scheduling auf eine entsprechende Betriebssystemfunktion im Betriebssystemkern ab. Und da kann es Ihnen passieren, wenn Sie dann von Windows in die iOS-Umgebung gehen, unter Windows läuft Ihr Java-Programm mit den Threads und der iOS stürzt ab. Und zwar, weil dann einfach diese Eigenheiten, dass man hier nicht die generische Systemprogrammierschnittstelle genutzt hat, sondern hier einen kleinen Umweg geht, ist effizient, funktioniert schneller, aber immer mit dem Nachteil, den man sich einkauft, dass es unter Umständen bei einem Transfer von einer Umgebung in die andere nicht mehr funktioniert. Und wie ich schon gesagt habe, C ist die Programmiersprache, die an sich die meisten verwenden. Gelegentlich nutzt man dann für bestimmte Teile Systemprozesse C++ und aber für die unteren Ebene eigentlich immer C, weil damit können Sie wirklich mit Malloc, mit Pointer-Arithmetik, da können Sie sehr schnell Sachen auch machen. Die Qualitätskriterien, die man normal hat, Zuverlässigkeit, klar, Sie erwarten schon, dass Ihr Betriebssystem nicht abstürzt und Systemcrashes handelt, dann Netzausfälle, dann fehlerhafte Nachrichtenübermittlung und Effizienzperformance. Da gibt es natürlich die beiden, könnte man sagen, systemoptimal. Effizienz bedeutet, dass Sie beispielsweise, wenn Sie System global das sehen, Sie haben ja eine Menge von Komponenten. Und jetzt könnten Sie sagen, mein System ist optimal, wenn alle Komponenten gut ausgelastet sind. Wenn jede Komponente was zu tun hat. Und Sie könnten aber natürlich sagen, na, effizient ist das Ganze, wenn beispielsweise der Benutzer die wenigste Zeit wartet und damit meine CPU nahezu 100% Auslastung hat. Also es gibt sehr unterschiedliche Perspektiven, wie man Effizienz messen kann. Weil es könnte sein, 100% Auslastung von meiner CPU würde bedeuten, dass unter Umständen bestimmte Geräte fast nie was zu tun haben. Dann die Performance bedeutet auch, dass sie einerseits, dass sie so eine Art, einen Kompromiss haben. Die Prozesse, die eine hohe Priorität haben, die sollen natürlich bevorzugt behandelt werden. Aber sie wollen nicht sowas, dass ein Prozess, der niedrige Priorität hat, nie drankommt. Sondern der soll auch einen angemessenen Anteil von der Rechenzeit bekommen. Das heißt, man versucht so einen Kompromiss zu machen zwischen hoher Priorität und niedriger Priorität. Das wäre also sowas, also dass man nicht sowas hat, man hat einen niedrigen Prozess, der wartet bis zum Nimmerleinstag, bis er irgendwann mal drankommt. Sondern er bekommt einen angemessenen Anteil an Rechenzeit. Also hier angemessener Anteil. Also hier. Anteil an Rechenzeit. Realzeitanforderungen, klar. Wenn Sie Bilder oder Videoströme anzeigen, brauchen Sie natürlich eine gewisse, der Prozess, der den Videostrom verarbeitet, muss natürlich einen gewissen Anteil an Rechenzeit bekommen, weil sonst fängt es an zu ruckeln. Aber Sie haben natürlich auch so das Umgekehrte, wenn Sie zu schnell arbeiten, dann haben Sie hier einen Fast-Forward-Durchlauf. Bei Videos können Sie mit Puffer arbeiten, um das Ganze abzufangen. Sicherheitsanforderungen und Benutzer. Und das Letzte ist natürlich auch so die Benutzerfreundlichkeit. Klar, wie geben Sie Ihre Benutzeraufträge an und wie können Sie das machen? Wenn Sie die Hardware-Komponenten anschauen, die ist so, dass ein Betriebssystem ja sehr eng mit der Hardware verbunden ist. Das ist hier beispielsweise ein Intel-PC, nur so als Beispiel. Wie das Ganze ausschaut, Sie haben natürlich auf der einen Seite hier Ihren Rechnerkern oder Ihre CPU, also Central Processing Unit. Dann haben Sie den Systembus und dann haben Sie hier diese North Bridge oder wie sie manchmal heißt, auch Memory Controller Hub. Daran hängt wieder der Speicher dran, die USB-Schnittstelle oder RGB. RGB, das ist typischerweise die Schnittstelle, um auf die Grafikkarte zu kommen. Da brauchen Sie auch eine einigermaßen vernünftige Geschwindigkeit. Dann haben Sie hier auch den PCI-Bus. Das ist auch ein Typ-Bus. Also es gibt hier USB ist ein Bus, dann PCI ist ein Bus. Wobei, die unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, wie die Geschwindigkeit ist. Es gibt noch FireWire, dann IDE und ISA. Also die haben einfach unterschiedliche Geschwindigkeiten, sind unterschiedlich getaktet, haben auch zum Teil unterschiedliche Menge an Kabel, die da verlegt sind. Hier, da kann die Grafikkarte dranhängen, die Soundkarte. Die Grafikkarte kann auch hier dranhängen. Mit RGB haben sie eine höhere Geschwindigkeit. Hier über den PCI-Bus ist das Ganze etwas langsamer. Und dann haben Sie hier diese South Bridge. Das bezeichnet man dann oft auch als IO Controller Hub. Und da hängt dann die Festplatte dran oder auch dann die LAN, also lokales Netzwerk oder Drucker und so weiter. Der Punkt ist jetzt halt so, dass sie sagen, naja, das schaut ja alles ziemlich kompliziert aus. Warum macht man den einen Bus, der dann für alle da ist? Das ist genau das, was man früher in Urzeiten gemacht hat. Und die Problematik ist natürlich so, wenn ich hier eine Kommunikation von da nach da habe, dann ist in der Zeit, wenn ich von da nach da eine Kommunikation habe, dann während der Zeit ist der Bus komplett belegt. Kein anderer kann irgendwie Daten übertragen, sondern muss effektiv warten, bis die beiden wieder fertig sind. Wenn ich jetzt den Drucker da hinhängen würde, der Drucker ist extrem langsam. Das würde bedeuten, der Drucker würde mir diesen Systembus lange Zeit belegen. Und damit würde lange Zeit keine andere Kommunikation stattfinden können. Der Systembus, aus was besteht der? Die Daten oder die Namen kennen Sie sicherlich. Das ist natürlich mein Adressbus. Und zwar für die Adresse im Arbeitsspeicher, wo welche Daten zu finden sind. Das sind dann entweder 32 oder 64 Bit. Und das heißt natürlich hier, wenn ich 64 Bit habe, da gehen 64 Leitungen darüber. Wenn Sie einen USB-Bus anschauen, das ist ein Bruchteil von Leitungen, was hier rüber geht. Wenn Sie hier 64 Leitungen darüber gehen würden, Ihr Stecker für USB, das wäre ein Riesenstecker, was Sie da haben würden. Und also hier 64. Dann haben Sie hier den Datenbus. Das ist auch, je nachdem, 32, 64. Und dann haben Sie hier diesen Kontrollbus. Also hier Kontrollbus und ja, je nachdem 8, 16 und so weiter, also je nach Architektur, was Sie da haben. Oder Kontrollbus, manchmal heißt es auch Steuerbus. Also hier, das ist dasselbe. Und das ist genau, was hier der Systembus repräsentiert. Die 64 bedeuten, wie viel Speicher Sie effektiv adressieren können im Arbeitsspeicher. Wenn Sie 32-Bit-Leitungen haben, bedeutet das, Sie können 2 hoch 32 Adressen adressieren. Und wenn Sie hergehen und Sie haben das Pech, Sie haben einen 32-Bit-Adressbus und Sie bauen Ihren Speicher aus auf mehr als 16 Gigabyte oder ich weiß gar nicht, 2 hoch 32, das ist glaube ich 4 Gigabyte. Und Sie stecken da mehr Speicher rein, das nützt Ihnen nichts, weil Sie den gar nicht adressieren können. Sie müssen dann andere mit Overlay und so weiter arbeiten. Datenbus bedeutet, wie viele Bits können Sie parallel in einem Schwung übertragen. Kontrollbus brauchen Sie, um anzugeben, sollen Daten gelesen werden, soll Daten geschrieben werden, wann ist er fertig, wann soll gestartet werden und so weiter. Und das ist also hier, der Bus ist sehr schnell, der Bus ist auch relativ schnell, der Speicherbus. Da geben Sie im Grunde genommen so das hier weiter. USB, machen Sie so ein Mapping. Hier haben Sie natürlich einiges am Puffer, was Sie an Informationen puffern. Und entsprechend haben Sie hier langsamere Übertragungsmöglichkeiten, je nachdem, welcher Bus hier verwendet werden. Und das wäre so die interne Aufbau, was Sie so typischerweise in einem Rechner halt finden würden. Gut, dann haben wir hier die Betriebsarten. Da können wir noch drauf eingehen. Es gibt hier diese 4 generischen Betriebsarten, die Sie zur Verfügung haben. Und zwar Stapelbetrieb, Dialogbetrieb, Transaktionsbetrieb und Echtzeitbetrieb. Stapelbetrieb, das ist das, was aus Urzeiten herkommt. Und man spricht das im Englischen auch immer von hier Batch Processing. Und die haben sie typischerweise über Lochkarten. Kennt jemand, weiß jemand überhaupt, wie Lochkarten ausschauen? Wer weiß überhaupt nicht, wie eine Lochkarte ausschaut? Jeder kennt irgendwie Lochkarten. Das Interessante ist, wenn Sie Ihr Programm geschrieben haben und Sie gingen zum Lochkartenleser und jemand hat Sie gerempelt und die Lochkarten sind runtergefallen. Das war dann Ihr Programm. Und dann hat man dann gelernt, dass man die Spalte 80, weil typischerweise eine Lochkarte hatte 80 Spalten, dass man die nicht fürs Programm verwendet hat oder sozusagen nicht nur, also die hinteren Spalten, sondern die hat man nicht fürs Programm verwendet, sondern da hat man nummeriert. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Damit Sie also hier, wenn Ihnen die Lochkarten durcheinander kommen sind, dass Sie dann Ihre Karten wieder aufeinander sortieren konnten. Wichtig ist hier aber, die benötigten, also hier benötigte Ressourcen sind vorab bekannt. Das heißt also, wenn der Lochkartenstapel eingelesen wird oder Lochstreifen, mit dem konnten sie das auch machen, ist so, dass dann natürlich entweder in der Header Lochkarte stand dann drauf, wie viele Ressourcen sie vom Arbeitsspeicher und so weiter halt benötigten. Und diese Information konnte natürlich jetzt das Betriebssystem gleich hernehmen, um sozusagen ein Scheduling durchzuführen, weil es wusste ja sofort, wie viele Ressourcen notwendig waren, und dann konnte sie gleich so eine Reihenfolge für die Aufträge zu realisieren. Und dementsprechend wurden dann die Jobs oder die Aufträge bearbeitet. Das war ja typischerweise nicht so, dass sie das eingelesen haben und dann haben sie gleich die Ausgabe gekriegt, sondern sie haben das abgegeben zu den Operateuren. Die haben es eingelesen und irgendwann später waren sie dann in einem Raum, wo die Ausdrucke waren, und haben sie dann ihre Ergebnisse geholt. Wenn sie Glück haben, war das Ganze erfolgreich. Wenn sie Pech hatten, gab es beim Einlesen einen Fehler und das Ganze hat nochmal gestartet. Und Sie kennen das gar nicht, aber damals, wo wir hier in München am Anfang studiert haben, da hat man für jede Übungsaufgabe hat man 3 Versuche bekommen am Rechner. Das heißt also, im Grunde genommen konnten sie 3 Fehler machen, 3-mal einen Fehler machen, und wenn sie beim 3. Mal einlesen, gut, wir mussten Lochstreifen hernehmen, wenn es da nicht funktioniert hat, dann war die Aufgabe nicht gelöst. Und die gab es dann so die Situation, dass sie halt dann, es gab ja so ähnlich, ja, sowas wie das hier, mit dem sie auch Lochstreifen stanzen konnten. Und sie waren dann im Operateurraum drin und dann konnten sie im Operateurraum noch nachträglich an bestimmten Sachen noch die Löcher stanzen, damit die richtige Information draufsteht. Weil sonst wären sie rausgeschickt worden und die Aufgabe wäre passé gewesen. Aber das gibt's nicht mehr. Sie können hier, der Dialogbetrieb, den gibt's seit Ende der 60er. Also nicht, dass ich erst dass ich in den 60ern studiert habe, sondern in den 70ern. Aber als Student hat man lange, lange Zeit nur auf Stapelbetrieb gearbeitet. Dialogbetrieb gab's für uns Studenten nicht. Timesharing, hier benötigte Ressourcen nicht vorab bekannt. Und das ist ja so, weil natürlich jetzt als Benutzer können sie ja ihre Applikation steuern. Und dementsprechend können ja wieder neue zusätzliche Ressourcen notwendig werden. Und damit kann man natürlich jetzt nicht mehr so dieses Vorgehen machen wie hier bei der Stapelverarbeitung, sondern man muss sich hier was anderes überlegen. Und das ist genau das, womit wir uns im weiteren Verlauf dann entsprechend detaillierter auseinandersetzen würden. Und wir würden an manchen Stellen, beispielsweise bei dem Scheduling von den CPUs, würden wir auch nochmal bestimmte Verfahren uns anschauen, die geeignet sind für Stapelbetrieb. Wir würden uns aber andere auch anschauen, die dann geeignet sind für den Dialogbetrieb. Transaktionsbetrieb. Das ist etwas, was Sie von Banküberweisungen und Buchungen her kennen. Jede Transaktion oder jeder Auftrag ist eine Transaktion. Und da gibt es natürlich hier diese Festlegung mit diesem ACID. Und was steht jetzt dieses ACID für? Nämlich A steht für Atomarität. Und Atomarität heißt, Ihr Auftrag wird entweder als Ganzes durchgeführt oder gar nicht. Es gibt keine Zwischenstufen, sondern alles oder nichts. Und das würde bedeuten, bei Banken, Sie können nicht sagen, bei dem einen Konto buche ich was ab, aber dann stürzt er ab, bei dem anderen Konto ist nichts drauf. Das heißt, irgendwo ist das Geld dann verschwunden im Nirvana oder bei der Bank. Das zweite mit C, das steht also hier für Konsistenz. Also hier, man sieht schon, das ACID kommt aus dem Englisch und steht für Consistency mit C und nicht mit K. Konsistenz heißt, am Anfang hat beispielsweise Ihre Datenbank einen konsistenten Zustand, am Ende hat sie einen konsistenten Zustand, in der Mitte zwischendrin kann es inkonsistent sein. Beispielsweise ist es im einen Konto abgebucht, aber noch nicht auf dem neuen Konto zugebucht. Das ist ein Zwischenzustand, der ist akzeptabel. Aber am Ende muss wieder konsistent sein. Isolation, also I für Isolation. Das heißt, wenn Sie mehrere Transaktionen haben, dann soll das Verhalten so sein, als ob die Transaktionen in Isolation ablaufen. Und das bedeutet, die beeinflussen sich nicht gegenseitig. Und es gibt ja die Möglichkeit, wenn man dran denkt, auch wieder, jetzt sind wir bei der Bank schon, Sie können ja mehrere Überweisungen haben. Eine Überweisung weist auf einem Konto was zu, die andere weist irgendwas ab. Und jetzt kann es natürlich, die können ja etwas in den Konflikt kommen. Und da kann es unter Umständen zu Überlagerungen kommen, dass dann am Ende auf dem Konto der falsche Betrag draufsteht. Und wichtig bei dem Transaktionsbetrieb ist so, dass hier die Reihenfolge der Transaktionen, dass die sich nicht gegenseitig beeinflussen, sondern man muss eine Reihenfolge finden, die einen korrekten Zustand hinterlässt. Und das D steht dann für Durability oder Dauerhaftigkeit. Und das ist etwas, was auch aus Datenbanken herkommt. Wenn eine Transaktion erfolgreich abgeschlossen worden ist, dann muss diese Information dauerhaft beispielsweise in Ihren Daten reflektiert werden. Und auch wenn jetzt Ihr Rechner einen Systemcrash hat und abstürzt, wenn der Prozess bzw. der Rechner wieder hochfährt, dann muss diese Änderung reflektiert sein. Das heißt, die darf nicht verloren gehen. Und man muss sich also dann überlegen schon, wie realisiert man das, dass beispielsweise diese Änderungen werden im Hauptspeicher durchgeführt und dann stürzt der Rechner ab und Sie haben aber noch nicht auf die Festplatte geschrieben. Sowas in dem Sinne darf nicht passieren, sondern da muss man sich was anderes überlegen mit Logfiles. Das heißt, bevor die Änderung gemacht wird, man muss hier bestimmte Sachen auf die Festplatte rausschreiben, wo es dann ein automatisches Backup gibt. Und das Letzte ist dann Echtzeitbetrieb. Und klar, Sie haben bestimmte Realzeitanforderungen, wie beispielsweise sei es bei Videoströmen oder auch bei Robotern, die bewegen ihre Arme. Und klar, der hat natürlich dann schon Begrenzungen in dem Sinne, wenn das Hindernis zu schnell auf einen zukommt, dass er natürlich dann abstoppt oder bei dem Videostrom, dass die Bilder entsprechend auch präpariert wird. Oder wenn Sie an den Reaktor drüben denken und Sie haben die Reaktorsteuerung und es gibt einen Prozess, der für Emergencies zuständig ist, dann hat der natürlich harte Echtzeitanforderungen, dass er den entsprechenden Reaktor halt runterfährt und dass der nicht sozusagen als Prioritätsprozess genauso wie die anderen Prozesse um die CPU halt konkurriert, sondern da gelten dann schon harte Echtzeitanforderungen. Bei Weichen sind gewisse Toleranzen erlaubt. Manchmal bei Videoströmen, dass man sagt, naja, der Benutzer so gut sieht er sowieso nicht, ob der jetzt hat mit 25 Frames, mit 30 Frames abgespielt wird, das fällt ihm sowieso nicht auf. Und man ist vielleicht bei Audio stärker sensibel, weil das Gehör sensibler ist als wie bei Video. Oder man könnte natürlich auch hergehen, also hier Nutzung von Puffern. Und das macht man gern bei Videoströmen. Man hat hier einen Puffer und man hat hier zwei Schwellen, eine untere Schwelle oder eine obere Schwelle. Also das hier sind Schwellen. Und da sind meine Bilder drin, also meine Frames. Und jetzt sieht man es nicht mehr, gell? Das ist schlecht. Das heißt also hier, das ist eine Schwelle und das ist eine Schwelle. Und hier haben Sie Ihre Frames halt drin. Und wenn Sie jetzt halt hier beispielsweise Ihre Frames da drin haben, dann sind Sie im grünen Bereich hier. Wenn Sie unter diese Schwelle herkommen, dann müssen wir natürlich schauen, vom Prozess her, möglichst wieder Bilder nachzuladen. Weil, wenn Sie zu weit unten sind, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie ganz runterkommen und dann können Sie keine Bilder mehr am Bildschirm präsentieren oder fürs Video vom Videoserver. Das heißt, Sie bekommen unter Umständen eine Verzögerung oder im Grunde genommen einen Ausfall. Hier es gibt eine obere Schwelle. Wenn Sie drüber kommen, dann versuchen Sie langsamer Bilder nachzuladen, weil sonst haben Sie unter Umständen zu wenig Platz für Ihre Bilder mehr. Und wenn Sie zu wenig Platz haben, was macht ein Prozess typischerweise? Er wirft Sachen weg. Also insofern können Sie hier ganz gut mit weichen Echtzeitsystemen leben. Das Letzte, was wir noch kurz ansprechen können, ist so von der Historie her. Also hier die Entwicklung, na klar, Fortschritte, Hardware-Technologie, Preis-Leistung, numerische Berechnung zu Information und dann halt so die Anwendung und Öffnung auch für Nicht-Spezialisten. Früher haben halt nur Spezialisten damit gearbeitet. Ich könnte natürlich sagen, am Anfang hatte jeder immer einen Rechner für sich. Und am Beispiel ist diese PERM im Deutschen Museum. Die stand ja bei der Informatik und bei der Elektrotechnik, die haben die beide gebaut zusammen Und das war eine leere Rechenanlage. Jeder hat immer den gesamten Rechner für sich gehabt. Und insofern gab es nicht wirklich, es gab nur ein rudimentäres Betriebssystem zum Lesen von Geräten, zum Lesen von, also von der Peripherie und von dem Arbeitsspeicher, nämlich von der Adressierung. Es gab kein Betriebssystem, um Prozesse zu verwalten. Es gab immer nur einen, der gerade den Rechner hatte. Es gab keine Benutzerverwaltung, weil es gab immer nur den Benutzer, der gerade vor dem Rechner stand. Also insofern war das halt so ein rudimentäres. Dann gibt es natürlich auch andere Rechner. Ein berühmter ist ja diese ENIAC in den USA oder auch die Zuse Z3. Dann 55, 65 Stapelbetrieb, aber noch keine parallele Verarbeitung, sondern nur immer ein Prozess, ein Job nach dem anderen. Dann hier so ging es dann schon los mit Mehrprogrammbetrieb. Das hat man dadurch erreicht, dass man effektiv nicht mehr direkt gedruckt hat, sondern es gab diesen Spooler. Das heißt, gedruckt hat man, indem die Daten auf die Festplatte gespeichert worden ist und der Drucker hat sich die Daten von der Festplatte geholt. Und damit hat man eine Entkopplung von Prozess und Peripherie erreicht. Dann Dateisysteme hat man angefangen und dann hat man Dialogbetrieb. Das heißt also hier, Sie konnten interaktiv Sachen eingeben. Dann ab den 80ern, das war ja die Zeit, wo Apple entstanden ist, mit Macintosh, beziehungsweise vorher bei Xerox PARC mit Alto und Star. Und da ging es dann schon los mit Personal Computing, grafische Benutzeroberflächen und wichtig hier die Netzwerkunterstützung. Das heißt, Sie haben die über lokale Netzwerke oder auch über Weitverkehrsnetzwerke arbeiten können und Multimedia ist entstanden. Und das gibt es ja immer noch. Also das ist ja nicht so, dass das nicht mehr existiert. Zusätzlich kamen halt ab 2000 die eingebetteten Systeme dazu. Die haben also nicht diese hier ersetzt, sondern das ist einfach ein anderer zusätzlicher Zweig. Und wo sie halt jetzt halt mit mobilen Plattformen arbeiten und das Ganze ubiquitär. Und sie können ja auch Rechner in Kleidung einbauen oder auch in Chips, in Personen oder was auch immer. Gut, bei denen spielt dann hier so kleine Arbeitsspeicher, geringe Größe und wichtig hier wenig Stromverbrauch. Weil, klar, im Handy, sonst geht das Ganze natürlich stark auf die Batterie. So viel für heute. Und dann sehen wir uns am kommenden Mittwoch. Dann Dankeschön. Wiederschauen.